NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
26. September 1888. Der Geburtstag des Dichters T.S. Eliot.
McCavity's a mystery cat. He's called the hidden paw. For he's a master criminal who can defy the law.
McCavity ist der Verbrecher unter den Katzen. Sein Deckname: Versteckte Pfote. Mit Scotland Yard spielt er Hase und Igel. Rasen die besten Polizisten an einen Tatort, finden sie nur noch den Abdruck seiner Pfoten. McCavity aber ist längst verschwunden.
For when they reach the scene of crime, McCavity's not there.
McCavity streicht über den Schrottplatz. Auf der Bühne mit seinen Katzenkameraden Growl Tiger,
Buster Jones,
Griddlebone,
Jingus,
Griselda,
Gus,
Old Gumby. Sie alle sind
Jellicle Cats.
Erfunden hat diese Figuren Thomas Stearns Eliot, besser bekannt als T.S. Eliot. Für seine Patenkinder verfasst er 1939 Katzengedichte. Nonsens, Witz, Poesie, verständlicher als das meiste, was T.S. Eliot sonst geschrieben hat. Und diese Gedichte werden lange nach Eliots Tod weltberühmt. Im Musical Cats aus dem Jahr 1981. Andrew Lloyd Webber vertonte das Old Possum's Book of Practical Cats und diese Lyrik des Literaturnobelpreisträgers Eliot zeigt eine oft übersehene Seite seines Werks, findet Literaturwissenschaftler Oliver Turr.
Die Katzengedichte erinnern uns daran, dass Eliot zwar den Ruf hatte, ein sehr ernsthafter Dichter zu sein, aber sein Werk dennoch gespickt hat mit witzigen, surrealen oder absurden Bildern.
Das Weitere, was ungeheuer erstaunlich ist an diesem Autor, ist, dass er freiwillig die englische Staatsbürgerschaft als Amerikaner angenommen hat,
sagt die Professorin für englische und amerikanische Literatur, Therese Fischer-Seidel.
Und sogar den britischen Akzent angenommen hat.
Geboren wird Thomas Stearns Eliot am 26. September 1888, heute vor 130 Jahren in St. Louis im amerikanischen Bundesstaat Missouri. Sein Vater ist Unternehmer, seine Mutter liebt Kunst und Kultur, sie schreibt Gedichte. Der Junge ist aufgeweckt, er liest viel und nimmt Eindrücke von der Landschaft seiner Kindheit im Mittleren Westen mit in sein weiteres Leben.
Der Mississippi und Missouri haben mich geprägt wie sonst kein Ort auf der Welt.
Zum Studium zieht es ihn an die Ostküste, nach Harvard. Er studiert Philosophie, beschäftigt sich mit indischer Sprache, mit dem englischen Dramatiker Shakespeare, dem italienischen Dichter Dante, den Franzosen Baudelaire und Verlaine. Bildung ist eines seiner Lebensideale. Er verfasst erste Gedichte und versucht, Eindrücke aus der Gegenwart mit traditioneller Sprache und altem Versmaß zu verbinden.
Ich habe gelernt, dass Erfahrungen, die ich als junger Mann in amerikanischen Industriestädten gesammelt habe, Material für Dichtung sein kann.
Mit Anfang 20 verlässt er Amerika und zieht nach Europa, zunächst nach Paris. 1914 kommt er auch nach Deutschland an die Universität Marburg. Aber der Krieg beginnt. Da scheint im England, zumal die Universität Oxford, ein sichererer Ort zu sein. 1915 erscheint sein erstes größeres Gedicht, Alfred Brufrocks Liebesgesang. Der Autor liest es selber, genau mit dem britischen Akzent, den er sich angeeignet hat.
Let us go then, you and I, when the evening is spread out against the sky like a...
Gehen wir also, du und ich, wenn der Abend ausgestreckt am Himmel liegt wie ein Patient im Ätherrausch auf einem Tisch. Gehen wir durch gewisse halb verlassene Straßen, raunende Schlupfwinkel ruheloser Nächte in Hotels für eine Nacht.
Zeilen, die für sein ganzes Werk charakteristisch sind. Eliot zieht entlegene Vergleiche heran, kombiniert außergewöhnliche Sprachbilder.
Der Himmel wie ein Patient in
raunende Schlupfwinkel,
Straßen wie ein schleppendes Gespräch.
In gewisser Weise nimmt Eliot mit solchen Collagen den Impuls der Dadaisten vorweg. Je schräger, desto schöner.
Man muss sich dazu zwingen, Dada ernst zu nehmen.
Hinter den effektvollen, zum Teil scherzhaften Elementen der Collage verbergen sich in Alfred Brufrocks Liebesgesang Anspielungen auf Shakespeare und Dante. Nur Kenner können sie verstehen und deuten.
Absicht for the happy few,
sagt Therese Fischer-Seidel von der Universität Düsseldorf. Dass Elliot bewusst nicht für ein breites Publikum schreibe, sondern nur für wenige Eingeweihte, bringe ihn heute in Deutschland jedenfalls ins Abseits.
Weil er eben sehr konservativ ist und sehr aristokratisch und auch esoterisch. Er möchte nicht verstanden werden. Seine Sprache ist natürlich hochelegant, orientiert sich aber stärker am 17. Jahrhundert.
Auch zu Lebzeiten ist er umstritten. Der Literaturkritiker der Times schreibt:
Die Tatsache, dass solche Sätze Herrn Elliot durch den Kopf gegangen sind, kann für niemanden von Bedeutung sein. Nicht einmal für ihn selbst.
Sein ehemaliges College in Oxford urteilt noch radikaler.
He is not a poet at all.
Er ist in keiner Weise ein Dichter.
Sein in England geschätzter Dichterkollege W.H. Auden ist anderer Meinung.
Jeder Schriftsteller misst sich gern an einem Älteren. Und unsere Generation hatte das außergewöhnliche Glück, Herrn Elliot als Vorbild zu haben.
In Oxford lernt Elliot Vivian Hay Wood kennen, eine Hauslehrerin in Cambridge. Schon nach 3 Monaten sind sie ein Ehepaar. Mit der Heirat verbindet Elliot nicht zuletzt die Hoffnung, Engländer zu werden. Das zumindest gelingt. Ansonsten aber werden beide Partner in dieser Ehe zutiefst unglücklich.
April is the cruelest month. Breeding lilacs out of the dead land.
April ist der grausamste Monat. Er treibt Flieder aus toter Erde. Er mischt Erinnern und Begehren. Er weckt dumpfe Wurzeln mit Lenzregen.
The Wasteland, das Wüste Land oder, wie es in manchen Übersetzungen heißt, das Öde Land. Wörtlich ist es auch das Abfallland. Das ist Elliots Hauptwerk, ein Gedicht über 20 Seiten. Die Lesung auf Englisch von dem britischen Starschauspieler Alec Guinness und auf Deutsch von Bruno Ganz vermitteln einen Eindruck, dass dies auch ein Klangwerk ist. Nicht jedes Wort hat Bedeutung, aber der Sound vermittelt ein Gefühl von Trauer, von bösem Witz, meist aber vor allem von Verzweiflung.
Was ist dies Wurzelwerk? Das greift, der Ast, der sprost aus diesem Steingeröll?
Jahrelang hat Elliot an diesem Werk gearbeitet, bis er seiner Wortsammlung nicht mehr Herr wurde. Da bringt er die Blätter dem amerikanischen Dichter Ezra Pound. Der streicht beherzt mehr als ein Drittel weg und veröffentlicht The Wasteland. Elliot wird auf einen Schlag bekannt im Jahr 1922.
Ja, das ist schon annus mirabilis für die Literatur.
Annus mirabilis, ein Jahr literarischer Wunder in England und auf dem europäischen Kontinent. James Joyce veröffentlicht seinen Roman Ulysses. Der Dichter Rainer Maria Rilke die Duineser Elegien und eben T.S. Eliot, Wasteland. Alle 3 Werke sind nicht unmittelbar eingängig. Dennoch vermitteln sie das Lebensgefühl nach dem Ersten Weltkrieg.
Leser in den 1920er Jahren haben die starken Bilder voneinander fremden Menschen in den Großstädten aufgesogen. Wasteland hat die Dichtung für immer verändert. Eliot hat eine ganz neue Sprache der Poesie entwickelt und aus Phrasen des Alltags zusammengesetzt. Er zitiert Sätze über Autos, Dosengemüse, Schallplatten oder Gespräche im
Pub.
Das Gedicht zeugt auch von Eliots Hinwendung zur Religion. Therese Fischer-Seidel.
The Wasteland ist ja auch das verlorene Paradies, das zerstörte Paradies. So erscheint ihm die Gegenwart.
The Wasteland ist eines der Werke, das Generationen von Lesern immer wieder beschäftigt, weil es so vieldeutig ist. Auch in der Popmusik hinterlässt es Spuren. Bob Dylan etwa macht sein Lied Desolation Row zu einer Wasteland-Version der 1960er Jahre. In Bob Dylans Lied erscheint T.S. Eliot sogar in einer surrealen Szene. Er kämpft auf der Titanic gegen den amerikanischen Schriftsteller Ezra Pound.
Ezra Pound and T.S. Eliot fighting in the captain's tower.
Eliots Weltbild schöpft aus verschiedenen Quellen.
In der Religion bin ich Anglo-Katholik, in politischen Fragen königstreu und als Literat Klassizist.
Eine Selbstbeschreibung aus den 1930er Jahren. Da ist er Mitte, Ende 40. Aus seiner unglücklichen Ehe flieht er in eine strenge Religiosität. Er tritt der Anglican High Church bei, der katholischsten Version der anglikanischen Kirche. Jeden Morgen nimmt er an einer Messe teil. Seine Frau Vivian wird 1937 nach vielen Jahren körperlicher und seelischer Krankheit in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. 9 Jahre lang lebt sie da. Eliot, obwohl strenger Christ, besucht sie nicht einmal. Er beschreibt sich sogar selbstironisch als einen Menschen, mit dem niemand etwas zu tun haben will.
Wie unangenehm, Mr. Eliot zu begegnen, mit seinen Gesichtszügen wie ein Geistlicher und seiner finsteren Stirn, seinem spitz verzogenen Mund und pedantischen Reden.
T.S. Eliot war nie ausschließlich Schriftsteller. Zunächst arbeitet er als Lehrer, dann in einer Bank und schließlich beim Verlag Faber & Faber. Er ist ein engagierter Verleger, der penibel nicht nur den Inhalt der Bücher wählt, sondern auch Schrift, Papier und Buchdeckel. Auch privat pflegt er Kontakt zu Schriftstellern, etwa der Bloomsbury Group um Virginia Woolf. Eliot ist von diesem Kreis beeindruckt.
Sie passen sich nirgends an und gehören doch fraglos zur englischen Kultur.
Inzwischen hat T.S. Eliot auch Theaterstücke geschrieben. Das berühmteste?
Mord im Dom.
Es handelt von der Auseinandersetzung zwischen dem englischen König Heinrich II. Und Erzbischof Thomas Becket, der im Jahr 1170 in der Kathedrale von Canterbury umgebracht und so zum Märtyrer wird. Ein Versdrama, das heute kaum ein Theater mehr aufführt. Seine Dichtung aber bringt Eliot 1948 in den Olymp der Literatur. Er erhält den Nobelpreis.
Er schreibt brillant über die Entfremdung in der Moderne, über ein Lebensgefühl, das man soziale Unsicherheit nennen könnte, Schüchternheit, Unentschlossenheit. In J. Alfred Prufrocks Liebesgesang kommt das vor. Er vermittelt Verzweiflung, Verlust, die Folgen des Großstadtlebens, beschreibt Gefühle im hektischen Dasein von Pendlern oder Sekretärinnen, die nach Hause kommen und abends nur noch aus der Dose essen.
Literaturwissenschaftler Oliver Terl von der Universität Loughborough.
He is possibly the most influential poet.
Möglicherweise ist er der einflussreichste Dichter englischer Sprache in den letzten 100 Jahren. Viele Lyriker sind unmittelbar von ihm beeinflusst. Andere setzen sich bewusst von ihm ab, um aus seinem Schatten zu treten.
T.S. Eliot stirbt am 4. Januar 1965 im Alter von 76 Jahren. Selbst seine Totenfeier ist denkwürdig, nicht nur trist. Sein Freund Groucho Marx, der amerikanische Komiker, bringt die Trauernden zum Lachen mit einem der Gedichte aus Old Possums Buch Lebenskluger Katzen.
Gus is the cat at the theater door. His name, as I ought to have told you before, is really Asparagus.
Die Katze Gus, die Theaterkatze, heißt eigentlich Asparagus, Spargel, wird aber, weil das doch ein Zungenbrecher von Name ist, nur Gus genannt.
Gus is the cat. At the theater door.
Auch dieses Gedicht hat Andrew Lloyd Webber für das Musical Cats vertont. Eliots Hang zum Skurrilen kommt zur Geltung. Der konservative Schriftsteller, der nicht für ein breites Publikum schrieb, erlangt Weltruhm mit einem Kinderbuch. Es geht ihm ein bisschen wie dem Kater Gus, der von sich singt.
Ein Wunder. Jetzt habe ich sogar noch Geschichte geschrieben.
That moment of mystery, when I made history, as fire for a fiddle, the fiend of the fell.
Im Zeitzeichen erinnerte Irene Denzer-Vanotti an T.S. Eliot, der am 26. September 1888 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.